Radio 1, nur für Erwachsene.
Es gibt in Kreuzberg, also bei mir zu Hause, gibt es ein fantastisches Fischlokal mit der, wie ich finde, doch besten Ceviche Berlins. Wenn Sie nicht wissen, was das ist, einfach googeln. Aber es gibt einen Grund für mich, da nicht öfter hinzugehen, weil es im Restaurant nämlich unangenehm nach Fisch riecht. Nun könnten Sie sagen, das ist doch normal, was erwartest du? Aber als Hobbykoch weiß ich natürlich, frischer Fisch riecht nach allem, nach Meer, nach Salzwasser, nach Algen vielleicht, aber er riecht bestimmt nicht nach Fisch. Fischgeruch ist uns unangenehm, wir sehen darin was Anstößiges, was Verdorbenes, Unhygienisches. Nun glaube ich ganz sicher, dass mein Lieblingsfischlokal alle Hygienevorschriften penibel einhält, aber den Fischgeruch, den kriegen die trotzdem da nicht raus. Warum ich jetzt doch wieder regelmäßig hingehen werde? Das hat zu tun mit einer Studie der Universität Michigan. Die behauptet nämlich, dass sich ein dezenter Fischgeruch gut auf unsere Hirnleistung auswirken würde, was ja gerade der Parfümindustrie zu völlig neuen Produkten verhelfen könnte. Sprechen möchte ich darüber mit dem Mann, der seine Nase schon so oft auf der Suche nach Maden in Leichen gesteckt hat, dass ihm Fischgeruch wirklich gar nichts ausmacht.
Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt, Dr. Marc Benecke. Live auf Radio 1, die Profis.
Hallo Marc.
Einen algenumströmten guten Morgen, lieber Stefan. Sag mal, wie wird denn Ceviche geschrieben, damit ich das googeln kann?
Ceviche, C-E-V-I-C-H-E, aus Peru, wunderbares Fischgericht, so ein bisschen so wie, wie heißt denn diese, also so frisch kleine Fischstückchen in Tigermilch mariniert. Tigermilch nennen die Peruaner, eine Mischung aus Limettensaft und Chili und solchen Sachen halt, wirklich sehr lecker.
Okay, sehr gut. Dann werde ich das nachher mal googeln, obwohl jetzt hast du es ja schon verraten.
Ja, genau. Sag mal, Michigan, ja, da wo die Uni herkommt, ne? Ich bin jetzt nicht so ganz sicher, was die US-Landkarte angeht, aber ist es nicht ein US-Bundesstaat vollkommen ohne Küste?
Ja, es ist schwierig. Wir Kölner, ich telefoniere hier gerade aus Köln, wir haben ja eine große Leidenschaft für Muscheln. Hier kriegst du also wirklich in jeder Eckkneipe Muscheln und das liegt daran, dass die Römer mal hier waren vor ungefähr 2000 Jahren und die haben immer Fischsoße, was heute Ketchup wäre, nur halt damals eben aus vergorenem Fisch gemacht und sehr gerne Muscheln gegessen und das hält sich also auch in sehr küstenfernen Regionen manchmal die Liebe zum Fisch. In diesem Fall war es aber gar keine Liebe, sondern eine nur im US-amerikanischen Sprachraum verwendete Redewendung, nämlich something is fishy, das bedeutet, hier stimmt was nicht. Und das wird eben, jeder benutzt dieses Wort fishy dafür, für etwas Verwesendes. Wir kennen das im deutschen zentraleuropäischen Sprachraum nicht so, obwohl es passen würde, denn man kann auch fischige Verwesungsgerüche in ganz seltenen Fällen mal erleben, wenn Menschen im hygienischen Bereich Probleme haben.
Dann und du hast es ja auch schon gesagt, fischige und danach kommt Verwesungsgerüche. Es sind nicht einfach fischige Gerüche, sondern was fischig riecht, ist auch irgendwie verwest, oder?
Ja, wie du schon richtig sagtest, genau. Ich habe auch mal in Irland lange gearbeitet oder war auch so ein alter Mann, der wirklich jeden Tag auf See gefahren ist und den hat unser Prof dann mal nach Düsseldorf eingeladen und der fand also auch, dass es unerträglich sei, in einen Fischladen zu gehen, weil das eben da so stinke, denn in der Tat, klar, wenn die Fische erstmal in Düsseldorf ankommen, dann stinkt es natürlich. Das heißt, es ist ein Verwesungsgeruch und jeder Verwesungsgeruch bewirkt vermutlich das, was die Kollegen jetzt ausprobiert haben an der Uni, nämlich was passiert, wenn man in einen Raum doppelt verblindet, also niemand von den Versuchsleitern wusste, was genau er tut, da hat man gut darauf geachtet, damit die nicht unterbewusst irgendwelche Hinweise geben. Wenn man den Leuten Fragen stellt in einem Raum, in dem nur Wasser ist, ein anderer Kollege hat es auch noch mit so einem nachgemachten, ich sage jetzt mal Furzgeruch, stand da auf der Flasche, Fart Smell, und mit Wasser gemacht, also was nach gar nichts riecht, und hat ihnen dann zwei Fragen gestellt. Wenn du Lust hast, kannst du die mal beantworten. Wenn du keine Lust hast, lassen wir es. Also es waren zwei sehr einfache Fragen.
Sag mal.
Proband sein. Also Frage Nummer eins, wie viele Tiere hat Moses mit auf die Arche genommen von jeder Tierart?
Wie viele Tiere von jeder Tierart? Zwei. Ja.
Genau, nur es war Noah und das ist genau das Problem. Jeder Mensch macht das falsch, also fast jeder Mensch, außer man hat Fischgeruch im Raum. Dann sagt man nämlich, Moment mal, die Frage ist doch falsch, das war doch gar nicht Moses, das war Noah. Das nennt man das die Moses-Illusion. Und wenn man jetzt die Studenten in den Raum gesetzt hat und die Studentinnen, dann haben sie erstaunlicherweise mit einem Riesenunterschied das erkannt. Nämlich 42% in dem fischigen Raum haben erkannt, dass hier die Frage falsch gestellt ist. Und nur 17% in dem Raum mit Wasser haben das erkannt. Das fanden die Kollegen jetzt ein bisschen komisch und haben sich einen zweiten Test rangezogen. Wenn du willst, kannst du den auch nochmal machen.
Sehr gerne, sehr gerne. Ich bleibe nämlich immer gerne.
Der Regelerkennungstest. Also, welche Regel liegt folgender Zahlenreihe zugrunde? 2, 4, 6.
Immer plus 2.
Genau, das sagen auch fast alle Menschen, sogar noch häufiger als das mit Moses. Aber das stimmt auch nicht, sondern die Regel lautet, jede ansteigende Zahlenkette ist die Regel. Also es passt zu jeder ansteigenden Zahlenkette zunächst mal. Man muss ausschließen, dass eine andere gemeint ist. Also es nützt jetzt nichts, dass man es einschließt, was du und ich machen würden. Wir würden jetzt sagen, wieso, passt doch, 2, 4, 6, 8, 10, verstehe jetzt nicht, wo das Problem ist. Aber in Wirklichkeit, wissenschaftlich betrachtet, muss man eine Falsifikation machen. Also passt es, also können wir ausschließen, dass es auch zu der Kette 2, 4, 6, 7, 8, 9 passt. Können wir nicht ausschließen, weil wir nur 2, 4, 6 haben. Und deswegen wurde in dem zweiten Test mal geschaut, ob die Leute anfangen, Regeln zu falsifizieren und nicht nur zu verifizieren, also zu gucken, ob sie stimmen, sondern auch, welche nicht stimmen. Und da hat man es wieder gemacht, diesmal mit dem Furzgeruch, auch nur mit Fisch- und Wassergeruch. Auch hier wieder ein Riesenunterschied. 45% in dem fischigen Raum, wo das versprüht wurde in dem Fall, haben einen Negativtest durchgeführt, also Negativregeltest, und nur 28%, die es mit Wasser gemacht haben, konnten diese Regel ergründen. Also in der Tat, jetzt ist das Problem, das steht auch in der Veröffentlichung, in der ganz aktuellen, jetzt müssten wir mal einen Test machen, was erzeugt Vertrauen? Also was ist ein vertrauenswürdiger Geruch, in dem wir nicht anfangen zu grübeln, weil Fischgeruch nämlich Misstrauen erzeugt, aber da gibt es leider keine Literatur zu. Vorgeschlagen wurden Schokokekse oder Schokoladenkuchen, und ob man dann eventuell viel vertrauensseliger wird und dann an alle möglichen Tiere glaubt, die bei wem auch immer aufs Schiff gegangen sind, und an alle möglichen Zahlenkombinationen, egal ob sie stimmen oder nicht.
Ja, was mich natürlich umtreibt, ist immer noch die Frage, warum machen die solche Tests, die uns ja zunächst mal wirklich hirnrissig vorkommen? Wollen sie damit erreichen, dass in den Hörsälen öfter mal gelüftet wird oder auch nicht? Oder ich habe übrigens nochmal nachgeguckt, Michigan ist tatsächlich einer der Great Lakes States, an den großen Seen, also da gibt es tatsächlich Fisch. Was meinst du, warum haben die das gemacht? Also man muss ja erstmal drauf kommen, oder? Mit Furzgeruch und Fischgeruch die Denkfähigkeit zu testen. Das klingt ja fast so nach Orden wider den tierischen Ernst.
Ja, das stimmt, aber es hat einen ziemlich wichtigen sozialen Hintergrund. Das ist auch im Journal of Experimental and Social Psychology erschienen. Also es geht um soziale Psychologie, weil die Kollegen war aufgefallen, seit 2008 ungefähr gibt es da viele Versuche zu, dass zum Beispiel eine Persönlichkeit kann, im amerikanischen Sprachraum sagt man eine warm personality, also eine warme Persönlichkeit. Wir würden hier wahrscheinlich eher sagen, einen, dem man vertrauen kann sozusagen. Und dann haben sie Studentinnen und Studenten Kaffee oder Limo in die Hand gedrückt, kalt oder warm. Und dann sollten die sich unterhalten mit Versuchsleitern und sollten hinterher sagen, ob das eher eine warme oder eine kalte Persönlichkeit ist. Und es stellte sich raus, wer warmen Kaffee in der Hand hatte, der hat die andere Person tendenziell als vertrauenswürdiger, also warm beschrieben. Und sowas möchte man natürlich nicht, denn dadurch kann man Leute natürlich sehr stark manipulieren. Eine sehr bekannte Illusion von 2012 ist auch, dass Bücher, die dicker und schwerer sind, werden von den allermeisten Leuten als wichtiger und inhaltsschwerer angesehen im Vergleich zu dünnen Büchlein. Und das wissen wir natürlich alle, das ist der allergrößte Quatsch. Es gibt sehr, sehr viele tolle kleine Novellen, aus denen auch fantastische Spielfilme gemacht wurden und die uns emotional viel mehr berühren und auch inhaltlich und metaphorisch viel mehr sagen. Also es geht hauptsächlich darum, wie kriegen wir raus, wie Menschen manipuliert werden, um die Manipulation unmöglich zu machen und eine bessere Welt zu schaffen mit Fischgeruch, der uns skeptisch macht.
Amen!
Das war Dr. Marc Benecke. Live auf Radio 1. Die Profis.